Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Folge 3. Henriette Reker im Interview.
Ich finde die augenblickliche Lage mit den vielen Morddrohungen gegen Politikerinnen und Politiker schon schwierig. Ich kann das verstehen, wenn man sich fragt, ob man das eigentlich alles tut. Die rechtsextremistischen Gruppen spielen eine große Rolle. Und man kann nicht alles im Leben auf eine schnelle Kindheit und Jugend zurückführen. Bekannte Zeit muss man also unter allen Umständen. Wir hoffen ja immer alle auf eine friedlichere Welt, aber im Moment sieht es nicht so aus, als kommt die bald.
Das sagt Henriette Reker zur aktuellen Lage. Am Morgen des 17. Oktober 2015 wurde sie auf dem Braunsfelder Marktplatz das Opfer eines Mordanschlags. Als sie am nächsten Tag zur neuen Oberbürgermeisterin von Köln gewählt wurde, lag sie noch im Koma. Aus Worten sind Taten geworden. Das hat der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas nach dem Attentat gesagt. Eine Anspielung auf die hasserfüllten Pegida-Demos, die zu der Zeit durch einige Städte Deutschlands zogen. Pegida, das war die Abkürzung für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Damals war dieser erste Mordanschlag auf eine Kommunalpolitikerin in der Geschichte der Bundesrepublik für viele eine Zäsur. Eine neue Stufe der Gewalt schien überschritten. Die Richterin im Prozess gegen den Attentäter sprach von einem Höhepunkt. Heute im Rückblick wissen wir, dass damit längst noch nicht das Ende der Eskalation erreicht war. Es wurde schlimmer. Hass, Beleidigungen und Bedrohungen nahmen und nehmen zu. Im Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen. Danach bekam Henriette Reker tatsächlich neue Morddrohungen, die sich auf diesen brutalen Lübcke-Mord bezogen. Beide Taten, sowohl der Anschlag auf Reker wie auch der auf Lübcke, belegen nachdrücklich, dass rechtsradikale Gewalt gegen die Demokratie und ihre Repräsentanten keineswegs ein ostdeutsches Phänomen war und ist. Wir sprechen in dieser Podcast-Reihe nicht nur über das Attentat von 2015, es geht auch darum, Bezüge herzustellen. Es ging und es geht nicht nur um die Taten einzelner Rechtsextremisten, es geht um einen Angriff auf die Demokratie. Egal wie man die Arbeit und die Politik von Oberbürgermeisterin Henriette Reker in ihrer Amtszeit bewertet, in einem Punkt dürfte bei den meisten Beobachterinnen und Beobachtern Einigkeit herrschen. Sie ist eine überzeugende Botschafterin für ein weltoffenes und tolerantes Köln. Sie ist ein Stadtoberhaupt, das immer klare Kante zeigt gegen Rechtspopulismus, gegen Demokratiefeindlichkeit und Rechtsextremismus. Wir haben uns im vergangenen Herbst für diesen Podcast mit Henriette Reker im Rathaus verabredet. Getroffen haben wir uns in einem Sitzungssaal neben ihrem Büro, um über das Attentat, den Umgang mit der Gewalterfahrung, aber auch über den Zustand unserer Demokratie zu sprechen. Ich erwähne den Ort auch, um zu erklären, warum die Tonqualität nicht die gleiche ist wie in einem Schall- und Hallgeschützten Raum oder Studio. In dieser dritten Folge unserer Podcast-Reihe Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie, hören Sie das Ergebnis des Gesprächs im Rathaus. Das Sprechen über den Anschlag fällt Henriette Reker nicht schwer. Wie es scheint, hat sie das Geschehene gut verarbeiten können.
Ja, ich habe das Attentat selber verarbeiten können. Ich weiß auch warum. Weil ich letztlich nicht Opfer dieses Attentats geworden bin. Ich bin zwar schwer verletzt worden, aber da ich ja nicht bewusstlos wurde nach dem Messerstich, sondern weil ich als Juristin mal bei der damaligen Holzberufsgenossenschaft gearbeitet habe und wusste, wie man mit solchen Stichverletzungen umgeht, habe ich mich selbst gerettet. Und insoweit bin ich ja dem Täter dann doch entronnen. Also er hat sein Ziel nicht erreicht, sondern ich habe überlebt.
Die Tatsache, dass da jemand kommt und sie aus Hass fast tötet, das ist kein Grund, sich externe Hilfe zu holen?
Als ich dann aus dem Koma wieder zurückgeholt wurde, kam mal in der Uniklinik ein Psychologe oder Psychotherapeut, ein ärztlicher Dauer zu mir. Und dann habe ich irgendwie gesagt, wir haben es ja gestern schon mit dem Messer auf die Titelseite der Zeit geschafft. Und dann hat der gesagt, wahrscheinlich brauchen andere meine Hilfe. Mehr als.
Und das ist über all die Jahre so geblieben?
Ja, das ist so geblieben. Ich habe zwar Bewältigungsträume gehabt, das ist aber normal. Und nach einem halben Jahr hörten die auf.
Also diese schlimmen Träume sind auch weg. Sie haben damals berichtet, dass Sie immer wieder von einer Hinrichtung geträumt haben. Irgendjemand zog Ihnen eine Kapuze auf, um Sie dann zu einer Hinrichtung zu bringen.
Ja, es war ja wie die Hinrichtung. Also wenn einem der Hals durchgeschnitten wird, ist das ja schon auch entwürdigt. Und dieses Attentat hat mich wirklich völlig unvermittelt getroffen. Der Attentäter kam ja auf mich zu, fragte, ob er auch eine Rose bekommen könnte. Und ich gab ihm die Rose und dann, das ging ja blitzschnell.
Was haben Sie in dem Moment gedacht? Können Sie sich daran erinnern?
Ja, ich habe eigentlich mich gesehen wie in einem Film. Und auch gedacht, das bin doch jetzt nicht ich. Das passiert doch mir jetzt nicht gerade. So, und dann war ich aber auch wirklich nur noch mit mir beschäftigt, weil ich ja dann also auch zu Boden ging und den Handschuh auszog und die Blutung kompressierte. Und dann war ich diese Minuten, bis der Rettungswagen kam, wirklich nur noch mit mir beschäftigt. Ich erinnere aber, dass ich auf die Aachener Straße geguckt habe und dass jemand durch diese Autos lief mit erhobenen Händen und irgendwas rief. Und ich noch dachte, hoffentlich wird der jetzt nicht auch noch überfahren. So, und dann dachte ich immer, hoffentlich bin ich nicht so schwer verletzt im Rückenmark, dass ich im Rollstuhl lande, weil ich mit dem Rollstuhl nicht durch den Badezimmertür komme. Komisch, was man dann denkt in so einer Situation.
Und dem Sanitäter haben Sie dann gesagt, dass Sie am nächsten Tag unbedingt wählen gehen wollen.
Ja, das habe ich im Krankenhaus dann gesagt, weil ich ja das Glück hatte, dass durch das Adrenalin, wie ich im Nachhinein weiß, ich keinen großen Schmerz empfunden habe. Erst als ich dann im Rettungswagen lag und da bekam ich sofort den Tropf. Also es waren ja nur wenige Minuten, die waren nicht so schön, aber ich sah dann einen Wahlhelfer in den gegenüberliegenden Rettungswagen gehen. Und der war blutüberströmt, aber er ging. Und ich, in dem Moment, als ich ihn gehen sah, dachte ich, so schlimm kann es dann wahrscheinlich nicht sein, wenn er geht. Also ich hatte halt dann Sorge, nachdem ich im Rettungswagen lag, habe ich dann gedacht, oh Gott, was ist jetzt den anderen passiert? Das habe ich nämlich nicht miterlebt. Das ist mir dann zwar von der Vorsitzenden Richterin, die fragte mich, dauernd und auch ich konnte nichts dazu sagen, weil ich mich wirklich nur noch auf mich konzentriert habe.
Sie haben damals nach dem Attentat schon sehr ausführlich beschrieben, wie Sie da sehr geistesgegenwärtig auf dem Boden lagen und irgendwie alles richtig gemacht haben. Sie haben sich einen Finger in die Wunde gesteckt, die Blutung versucht selbst zu stoppen. Später haben Sie die Erinnerung mit einem, wie ich finde, vieldeutigen Satz, kann man sagen, überschrieben. Der Täter hatte keine Macht über mich.
Das ist es wahrscheinlich, bin ich deswegen auch so gut damit zurechtgekommen.
Sie sind dann im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt worden. 4 Tage nach der Wahl haben Sie erfahren, dass Sie Kölns neue Oberbürgermeisterin sind. In die folgende Genesungsphase, das hat man dann im Rückblick dann schnell vergessen, fällt dieser furchtbare Terroranschlag in Paris, bei dem Attentäter 130 Menschen getötet haben. Das war keine rechtsradikale Gewalt, sondern islamistische, scheinbar religiös motivierte Gewalt. Und ein paar Tage vorher sind in Köln erneut rechte, gewaltbereite Gruppen als Hogeser auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Da drehte sich damals heftig eine Gewaltspirale, der Sie ja auch selbst zum Opfer gefallen sind. Da hätte es wohl jeder verstanden, wenn Sie über die Welt verzweifelt wären und dann gesagt hätten, so, ich schmeiß alles hin. Haben Sie in der Phase mal daran gedacht, das Amt als Oberbürgermeisterin nicht anzutreten?
Also ich muss Ihnen sagen, ich habe eigentlich von dem Zeitpunkt des Attentates bis zu den schrecklichen Ereignissen Silvester 15, 16, ich möchte nicht sagen eine Erinnerungslücke, aber ich muss mir vieles vergegenwärtigen, was in der Zeit passiert ist. Also ich habe eigentlich dann in der Zeit, auch als ich hier das Amt aufnahm, funktioniert. Aber so funktioniert, dass ich heute Einzelheiten, und ich habe ein gutes Gedächtnis, das wird Ihnen sicherlich jeder im Rathaus sagen, weil ich manchen Menschen damit sehr lästig bin, manchen Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist eine Zeit, da muss ich mir ganz viele Vorfälle vergegenwärtigen. Das könnte ich jetzt aus der Erinnerung nicht sagen.
Also Sie schließen das nicht aus, dass Sie gezweifelt
haben? Ich war eigentlich auf mich konzentriert, auf die Stadt Köln konzentriert, auf das Amt konzentriert und schon am Überlegen, was man hier besser machen kann oder wie man das umsetzen kann, was eigentlich die Motivation ja für meine Kandidatur war, dieses Gefühl, so kann es ja nicht weitergehen.
Sie haben damals gesagt, die Gewalt von außen hat meine Überzeugungen, meine inneren Werte, meine Entschiedenheit und Entschlossenheit noch gefestigt. Das klingt so, als wenn Sie stärker aus dem Geschehen herausgekommen sind, als Sie es vorher waren.
Ja, das bin ich auch, weil ich bin ja auch gläubige Christin. Also ich habe schon auch gesehen oder dann realisiert, nachdem die Ärzte mir gesagt haben, wie knapp es eigentlich war, dass ja, ich noch eine andere Aufgabe hatte.
So ein Anschlag könnte ja auch den gegenteiligen Effekt haben. Man hat die eigene Verletzlichkeit und die Endlichkeit des Lebens gespürt. Es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass man aus sowas stärker rauskommt.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine Typfrage. Ich bin ja Tochter von Eltern, die beide mit 25 Jahren den Krieg überlebt hatten. Meine Mutter ist aus Schlesien vertrieben, also geflohen. Mein Vater ist Pilot gewesen, er ist dreimal abgeschossen worden. Und ich bin ja zutiefst der Meinung, man trägt auch diese Erfahrung, vielleicht nicht in der DNA, aber in den Erfahrungen als Kind mit sich. Also ich bin bestimmt nicht immer nur behütet gewesen, sondern habe auch gelernt, dass man Schwierigkeiten überwinden muss und dass man sich einsetzen muss dafür.
Hat sich etwas im Umgang mit unbekannten Menschen geändert? Schauen Sie anders auf die Menschen? Sind Sie vorsichtiger geworden?
Nein, mein Umgang mit Menschen ist der gleiche. Mein Mann hält mich für ignorant. Aber ich bin eigentlich positiv. Also das muss schon sehr deutlich sein, dass ich eine Ablehnung so empfinde, dass ich mich zurückziehe. Ansonsten versuche ich, Argumente auszutauschen. Und unterstelle auch jedem, und ich argumentiere ja meistens mit Menschen darüber, was man in der Stadt besser machen kann. Ich unterstelle auch jedem, dass er es gut meint, dass er sich interessiert für diese Stadt, dass er genau das gleiche Ziel hat wie ich, nämlich alles besser zu machen, als es ist.
Jedem Menschen, auch dem Täter?
Ja, der Täter, also ich bin, der Gutachter hat mich davon überzeugt, dass der Täter nur böse ist und nicht krank. Für mich war der irgendwie, also für mich ist das unvorstellbar. Wissen Sie, ich habe schon, wenn ich irgendwelche Packungen aufschneide, um den letzten Rest Bunny Lotion da noch rauszuquetschen, habe ich schon ein Problem, das Messer da reinzudrücken. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ich bin also auch völlig als Mensch völlig gewaltfrei, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man einen Menschen verletzt. Ich weiß, ich bin als Kind mal gebissen worden. Da hat meine Mutter das andere Kind zurückgebissen. Zwar nicht so fest, dass es ganz schlimm war, aber um dem Kind zu zeigen, das tut weh. Ich mache es.
Es war klar, dass Sie dem Täter wieder begegnen werden im Prozess gegen ihn, in dem Sie aussagen mussten. Haben Sie davor mal darüber nachgedacht, was den Mann dazu gebracht haben könnte, auf Sie einzustechen, Sie anzugreifen, woher dieser unglaubliche Hass kommen kann? Der Täter hat ja dann in dem Prozess Sie auch nochmal ausdrücklich, ja, kann man sagen, als Feindin, als erklärte Feindin beschimpft. Er hat Sie unter anderem Schickeria-Ideologin genannt. Haben Sie mal drüber nachgedacht, wie sowas entstehen kann, so ein Bild, so ein Hass?
Ja, natürlich habe ich darüber nachgedacht. Und es ist ja auch so, dass der Täter eine schwierige Kindheit und Jugend gehabt hat. Und ich glaube aber, man kann nicht alles im Leben auf eine schwierige Kindheit und Jugend zurück führen, sondern wenn man erwachsen wird, ist man durchaus auch mithilfe der Gesellschaft. Und da ist mir das so wichtig, weil 16 Jahre Sozialdezernentin, ich weiß schon, wie man Menschen unterstützen kann, auch zu sich selbst zu finden und eine Aufgabe ehrlich zu übernehmen, ein gutes Leben führen zu wollen, was für die Gemeinschaft tun zu wollen. Das kann ich einfach gar nicht akzeptieren. Ich weiß, kann mich sehr genau an diesen Prozess erinnern, weil ich das auch hinterher mal besprochen habe, auch mit dem Generalbundesanwalt. Ich bin ja ein ausgesprochen privilegiertes Opfer. Also ich kann jetzt, meine Stimme wird gehört, wenn es darum geht, wie geht man mit Opfern um. Und was ich eben sehr unangenehm fand, war, dass der Attentäter an meinem Rücken gesessen hat.
Und woher kommt der Hass?
Also ich bin ja keine Psychologin und ich habe natürlich das Gutachten gelesen und da war es schon so, dass damals der Gutachter gesagt hat, dass also auch Realitätsverlust beim Attentäter dafür gesorgt hat, dass er die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel, die er nicht erreichen konnte, und das hat er ja auch selber gesagt im Prozess, auf mich übertragen hat. Also ich war hier Sozialdezernent, ich habe ja keine flammenden Reden zur Flüchtlingspolitik gehalten.
Der Mann wollte sich im Prozess bei Ihnen entschuldigen. Sie haben das abgelehnt und sind aus dem Saal gegangen. Das ist jetzt Jahre her. An Sie wurde die Frage herangetragen, ob Sie sich mit dem Täter im Gefängnis treffen wollen, also jetzt treffen wollen. Würden Sie ihm heute den Wunsch erfüllen, wenn er sich entschuldigen will?
Also ich denke immer noch darüber nach. Am Anfang habe ich das ganz abgelehnt. Ich habe auch vor Gericht gesagt, das ist der falsche Zeitpunkt. Also wenn man sich hätte entschuldigen wollen, wäre man da vielleicht auch schon eher drauf gekommen als in dem Prozess. Also ich muss einfach sagen, der Täter interessiert mich gar nicht.
Das sagen Sie jetzt als Henriette Reker, aber wie ist das als Oberbürgermeisterin? Also in dem Amt, da hat man ja auch so ein bisschen die Aufgabe zu versöhnen und auf Leute zuzugehen, Leute zusammenzubringen.
Ja, interessiert mich nicht, heißt ja nicht, heißt ja weder ich lehne ihn ab, noch ich wende mich ihm zu. Er interessiert mich einfach gar nicht. Und so war das anfangs nicht. Also anfangs habe ich schon gesagt, ich will gar nichts mit ihm zu tun haben. Also wenn ich jetzt an ihn denke zum Beispiel, rieche ich den Kaffeegeruch, den er ausgestrahlt hat.
Wer ist mit dem Wunsch nach einem Treffen an Sie herangetreten?
Es ist schon so, dass Justiz ja diese Täter-Opfer-Begegnung auch als heilsam ansieht und sagt, auch dadurch kann man ja eine Beziehung herstellen zwischen Täter und Opfer. Ich sag mal, mir wird man nicht unterstellen, dass ich so versöhnlich sein muss wie ein Papst, der angegriffen wurde.
Der Täter ist verurteilt worden, 14 Jahre Haft hat er bekommen, also nicht die Höchststrafe. Die Richterin hat einige strafmildernde Aspekte gesehen. Dazu gehörte ihre schnelle Genesung, eine schwere Persönlichkeitsstörung bei dem Täter und auch seinen Entschuldigungsversuch, den sie nicht angenommen haben damals. Hinzu kommt, dass es offenbar bei einem politisch motivierten Anschlag schwer ist, die sogenannten niederen Beweggründe, die man braucht für eine Mordverurteilung anzuführen. Das war für Beobachter schwer verständlich damals. Wie haben Sie das Urteil gesehen?
Also ich habe das mit der Vorsitzenden vor einigen Jahren diskutiert. Ich habe mal mit ihr gemeinsam ein Interview gegeben und sie hat es mir auch erklärt, aber wahrscheinlich bin ich da zu befangen. Sie hat ja nur Heimtücke als Mordmerkmal angenommen und hat deswegen auch als Mordversuch entschieden. Ich habe damals überhaupt nicht verstanden, erst, dass kein niedriger Beweggrund angenommen wurde. Es gibt ja vier verschiedene Mordmerkmale, also auch den niedrigen Beweggrund. Und habe dann mit meinem Verteidiger, oder ich war ja beigeladen, mit meinem Anwalt entschieden, nicht in die Revision zu gehen, weil ich es auf keinen Fall riskieren wollte, dass der BGH das vielleicht auch noch auch so sieht. Das ist ja im Grunde der erste politische, es war eben kein Mord, ja. Ich habe eben im Gegensatz zu Walter Lübcke eine Chance gehabt. So, aber wenn man damals gesagt hätte, das ist kein niedriger Beweggrund, wenn man die Kanzlerin nicht trifft, dann eine Sozialdezernentin hinzurichten, hätte ich nicht ertragen können. Deswegen habe ich dann gesagt, ich lasse es auf sich beruhen, 14 Jahre oder 15 Jahre, ist jetzt auch egal.
Aber es bleibt auch für Sie als Juristin ein schwer nachvollziehbares Urteil, oder?
Vielleicht, weil ich selber zu befangen bin. Also die frühere Vorsitzende kann das gut erklären.
Wir werden die Richterin dazu befragen. Sprechen wir mal über die aktuelle Lage. Sie werden weiter beschimpft und bedroht. Ihr persönlicher Referent sagt, dass Sie im Schnitt 3-mal pro Woche harte Beleidigungen und Bedrohungen bekommen, also per Post, per Mail oder in den sozialen Medien im Internet. Wie Ihnen geht es vielen Politikern, wobei man sagen muss, dass Politikerinnen zusätzlich von sexualisierter Bedrohung betroffen sind oder sexualisierter Beleidigung. Im Gegensatz zu ehrenamtlichen Politikerinnen und Politikern haben Sie ein Büro und einen Referenten, der für Sie diese Post sortiert. In dem Fall kann man sagen, auch aussortiert. Bekommen Sie überhaupt noch mit, welche Bedrohungen und Hassbotschaften bei Ihnen ankommen sollen?
Nur zufällig, wenn irgendwie mich Briefsendung bzw. E-Mails erreichen, wenn er im Urlaub ist und die Übergabe dann mit dem Vertreter nicht so erfolgt ist, dass man sich auch darum bemüht hat. Was mir allerdings dann immer wieder Sorgen macht, ist, die Mitarbeitenden hier sind ja auch immer Teil einer Gefährdung. Also wenn dann eine Bombendrohung kommt oder so, dann sind ja auch betroffen und erleben das ja mit. Und da, das finde ich schon unangenehm.
Wenn die Post vorher sortiert wird und Sie die meisten Drohbriefe und Beleidigungen gar nicht sehen, können Sie trotzdem sagen, aus welcher Ecke der Hass kommt?
Das kann ich nicht sagen.
In dem Interview mit der Richterin, von dem Sie eben gesprochen haben, sind Sie damals das auch gefragt worden, aus welcher Ecke kommt der Hass? Damals haben Sie gesagt, der Hass kommt in der Regel von rechts.
Inzwischen kann ich es nicht mehr beurteilen. Vielleicht ist es inzwischen so viel geworden, weil der hat ja zugenommen, dass das auch manchmal einfach nur Ausdruck von Empörung ist und Ausdruck auch von Schuldzuweisung. So als Oberbürgermeisterin hat man eben unter anderem auch die Position, bekannt zu sein und für alles verantwortlich zu machen, was nicht funktioniert.
Dies alles steht für eine höchst problematische Entwicklung, die von Verrohung der Debatten, von zunehmender Polarisierung gekennzeichnet ist. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage ein?
Ja, ich finde die augenblickliche Lage mit den vielen Morddrohungen gegen Politikerinnen, Politiker schon schwierig. Ebenso schwierig finde ich, dass man immer wieder liest, sie würden dadurch eben beeinflusst, dass man ihnen schreiben würde, man wisse, in welchen Kindergarten die Kinder gingen oder so. Das bleibt mir alles erspart, weil ich ja leider keine Kinder habe und leider auch keine Enkelkinder bekommen werde. Aber gut, ich bin halt nur für mich selbst verantwortlich und ich glaube, das spielt nochmal eine Rolle, ob man noch Gefolgschaften hat, für die man da sein muss und da sein will als Mensch. Das, ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. So erlebe ich das jedenfalls, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, die ja das gleiche Schicksal haben. Also ich bekomme ja auch hin und wieder Morddrohungen. Ich weiß das nur Gott sei Dank nicht, weil die werden hier im Büro direkt abgefangen. Nur es ist also der 100. Fall, dass hier mal die Polizei anrückt und hier das Rathaus räumt, ist auch viel vorgekommen und mich nach Hause begleitet. Dann ist es ernst, oder mich der Polizeipräsident anruft und sagt, wir machen uns jetzt auf, wir machen jetzt eine Gefährdeansprache bei jemandem, der dann gelaufen ist und gesagt hat, er sucht sie und wenn er sie findet, tötet er sie. So, ich glaube, das ist ein Stück weit auch, ich verharmlose das nicht, das darf auch nicht sein, aber die Menschen sind so überfordert von der Situation, dass es insgesamt eine aggressive Stimmung ist und man Argumente kaum noch austauschen kann, sondern sofort aufeinander geht.
Es gibt eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung, die Erschreckendes dokumentiert. Jeder Zweite, der sich in der Kommunalpolitik engagiert, berichtet von Konfrontationen mit Gewaltdimensionen, wie es da heißt. Jeder Zweite sagt das. Das geht über Beleidigungen hinaus. Und jeder Dritte ist sogar schon mal von einem tätlichen Angriff, von einer tätlichen Auseinandersetzung betroffen gewesen. Dazu gehören auch Sachbeschädigungen. Auch über das Thema werden wir in einer weiteren Folge dieses Podcasts ausführlicher sprechen. Klar ist, dass ehrenamtlich tätige Kommunalpolitikerinnen und Politiker, also solche wie die in Köln, noch stärker betroffen sind, weil der Kontakt zu den Menschen ja viel direkter ist und sie viel weniger geschützt sind. Sie sind in der Regel alleine unterwegs, sie haben kein Büro, sie haben keinen Referenten. Das ist bei hauptamtlichen Politikerinnen und Politikern anders. Können Sie verstehen, wenn Leute sagen, das mache ich nicht mehr, dafür gebe ich mich nicht her, kein Geld, kein Lob und nun werden ich und meine Familie auch noch bedroht?
Ja, ich kann das sehr gut verstehen und das macht mir auch Sorge, weil wir brauchen natürlich das Ehrenamt und wir brauchen politische Bildung und die wird nicht gehen ohne Ehrenamt. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir müssen die ehrenamtlichen Politiker schützen und bestärken. Ich kann das verstehen, wenn man sich fragt, warum man das eigentlich alles tut. Die Reputation ist, mal vorsichtig ausgedrückt, mittelmäßig. Und man braucht unglaublich viel Zeit, also insbesondere natürlich in einer Metropole wie Köln, wenn man hier ehrenamtliche Politikerin oder Politiker ist. Muss man sich mit diesen vielen Vorlagen beschäftigen und trifft Entscheidungen wie andernorts von Landesparlamenten getroffen werden. Die treffen wir hier im Rat.
Aber was kann man tun?
Also erstmal glaube ich, dass man schon auch Trainings machen kann, Deeskalationstrainings und auch im Training, wie man auf solche Dinge reagiert, wie man damit fertig werden kann. Wenn wir es nicht mehr ausschließen können, im Moment vielleicht nicht. Wir hoffen ja immer alle auf eine friedlichere Welt, aber im Moment sieht es nicht so aus, als kommt die bald, mal vorsichtig ausgedrückt. Also ich glaube, wichtig ist, den Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern zu sagen, was auf sie zukommen kann, dass sie das richtig einschätzen und dann auch, dass man sie darin unterstützt, ob das auf eine Selbsthilfeerfahrung sein kann. Das gibt es in anderen Städten. In Köln ist es wie nicht bekannt. Aber wichtig ist eben auch, dass es eine Debattenkultur gibt, die einen auf den Kern und auf das gemeinsame Ziel zurückführt.
Als Oberbürgermeisterin sind Sie auch Vorsitzende des Kölner Stadtrates. Also Sie leiten die Ratssitzungen, sind zuständig für den Ablauf der Debatten und der Abstimmungen. Wie erleben Sie da diese Debattenkultur? Oder man kann auch anders fragen, was können die demokratischen Parteien selber tun in dieser aufgeregten Zeit? Müssen die auch lernen, anders miteinander umzugehen?
Ja, ganz sicher. Also ich habe das schon häufig gesagt. Also für mich ist jeder und jeder, der sich auf einer demokratischen Grundlage bewegt natürlich und sich für die Stadt einsetzt, zunächst mal ein Gesprächspartner, den ich ernst nehme und dem ich auch nicht unterstelle, dass er irgendwie Eigeninteressen hat, sondern dem ich abnehme, dass er sich für die Stadt interessiert und dass er sich selbst einbringen möchte.
Wenn man so mit älteren Politikern spricht, dann schwärmen die gerne so von früher. Auch da habe man sich beleidigt, sei aber hinterher zusammen Bier trinken gegangen. Heute scheinen viele Fronten sehr verhärtet. Wahrscheinlich geht man kein Bier mehr hinterher miteinander trinken. Da prägt die Empörung die Debatte und nicht der Austausch von Argumenten.
Also ich habe die letzte Ratssitzung als unglaublich aggressiv erlebt. Und ich mache seit über 20 Jahren Ratssitzungen mit. Das hört sich jetzt so komisch an, wenn ich sage, ich mache sie mit. Aber ich habe natürlich jetzt hier erst den Vorsitz des Rates, seit ich Oberbürgermeister bin. Also man kann sich sachlich streiten, aber man belegt sich nicht mit irgendwelchen beleidigenden Vokabeln. Das geht nicht.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Erstarken von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus?
Ich glaube, die rechtsextremistischen Gruppen spielen eine große Rolle, weil viele es einfach nicht ertragen können, das, was dann gesagt wird, abtropfen zu lassen. Ich gehöre ja selbst manchmal dazu und muss dann klagen gegen eine Fraktion im Stadtrat erwidern. Und das ist eben insgesamt klimaverschlechternd.
Wie ist Ihre Meinung in der aktuellen Debatte um den richtigen Umgang mit diesen rechten Gruppen und mit ihren Wählern? Manche machen da ja einen Unterschied zwischen der Partei und den Menschen, die diese Partei wählen. Was würden Sie sagen? Wie muss man mit denen umgehen, die rechte Parteien wählen, das also auch offen bekennen? Mittlerweile ist die Zustimmungsquote da sehr hoch. Und die Menschen, wenn sie sagen, ja, ich wähle so eine Partei, ich wähle die AfD zum Beispiel, dann positionieren sie sich ja auch selbst. Sollte man klare Kante zeigen oder alles dafür tun, dass man den Kontakt zu diesen Menschen nicht verliert?
Es ist immer wichtig, den Kontakt nicht zu verlieren, weil wenn man nicht miteinander im Gespräch ist, kann man auch gar nichts bewegen. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir klare Kante zeigen, weil wenn jetzt, also ich finde die Zahlen unglaublich erschreckend, von der Zustimmung zu einer rechtsextremistischen Partei. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das alles nur Protestwähler sind, sondern da sind bestimmt auch ganz viele dabei, die dieses Gedankengut teilen.
Da beziehen Menschen, vielleicht auch ängstliche Menschen, wobei das muss man, glaube ich, gar nicht bewerten. Also es beziehen Menschen eine Position gegen die offene Gesellschaft.
Ja, und ich verstehe einfach nicht, warum, weil diese offene Gesellschaft uns den Wohlstand ermöglicht hat und diese Privilegien hier, die freie Meinungsäußerung und das Demonstrationsrecht. So, das,
also auch klare Kante zeigen.
Kante zeigen muss man, also unter allen Umständen, muss man sagen, bisher immer nicht weiter. Und das tue ich manchmal auch, wie jetzt bei dem Marsch für das Leben, als Henriette Reker, nicht als Oberbürgermeisterin, sondern ich bin ja auch noch eine Frau und auch als solches ja Mitglied dieser Stadtgesellschaft und habe auch noch einen eigenen Kanal, den ich auch privat bespiele, also nicht mit städtischen Mitteln. Und da muss mir noch erlaubt sein, zu sagen, dass Frauen die Verführungsgewalt über ihren Körper selbst zusteht.
Dieser Marsch für das Leben, von dem Sie da sprechen, also der Protest von Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern, ist ja vielleicht kein schlechtes Beispiel für die Debattenkultur. Man könnte ja auch sagen, lasst sie ziehen oder besser gesagt weiterziehen, da kümmern wir uns nicht groß drum. Stattdessen schwappt auch da wieder eine Empörungswelle durch die Welt. Die Aufregung ist groß und am Ende kommt es sogar zu gewalttätigen Angriffen auf Polizisten durch Gegendemonstranten. Wenn wir uns immer zu über alles empören, gibt es gar keine Unterschiede mehr. Es ist irgendwie immer alles gleich schlimm und es birgt alles die Gefahr einer Eskalation.
Ja, ich glaube, man kann wirklich auch nicht sich zu jedem Thema da irgendwie positionieren. Das tue ich auch nicht. Aber wenn es um Rechte geht, für die ich selbst als junge Frau gekämpft habe, darum kann ich natürlich mich schlecht zurückhalten. Das bitte ich zu entschuldigen.
Die Frage, ob man etwas besser ignoriert oder doch lieber klar dagegen hält, stellt sich ja auch beim Umgang mit den persönlichen Angriffen, mit den Beleidigungen und Bedrohungen, also mit der Post, den Botschaften, die Sie erreichen. Von den allermeisten Dingen erfährt die Öffentlichkeit nichts, weil Politikerinnen und Politiker sie für sich behalten und auch keine Anzeige erstatten. Was würden Sie empfehlen? Ignorieren, anzeigen oder vielleicht sogar den Kontakt aufnehmen und ein Gespräch suchen, wenn man den Absender kennt?
Also manchmal komme ich ja ins Gespräch mit denen, die darauf die rumtöbeln. Aber die allermeisten geben sich eben nicht zu erkennen, sondern verstecken ihre Adresse im Internet, ist das ja möglich. Allerdings einmal ist es so gewesen, dass mal samstags morgens schon vor dem Frühstück eine E-Mail kam und der hatte seine Adresse nicht versteckt. Und dann geht das natürlich sofort weiter an die Polizei.
Also Sie sind dafür, Polizei und Staatsanwaltschaft einzuschalten, damit das auch geahndet wird?
dass das geahndet wird, weil ich selber kann gar nicht beurteilen, welches Gefahrenpotenzial da ist. Das kann die Polizei und der Staatsschutz besser.
In der Studie der Böll-Stiftung, von der ich schon gesprochen habe, kann man lesen, dass viele den Weg zur Polizei scheuen. Sie sagen, bringt ja eh nichts, die machen nichts. Was machen Sie für Erfahrungen?
Also meine Erfahrung ist, dass die Strafverfolgungsbehörden sich damit auseinandersetzen. Das hin und wieder bekomme ich ja dann auch mal eine Warnung. Und das auch am Samstag zum Beispiel waren hier viele Demonstrationen in Köln. Und als ich hier zu Fuß ging, ist ein Polizist in die Nähe gefahren.
Die Trends sind klar und sie sind besorgniserregend. Mehr Polarisierung, mehr Hass, mehr Gewaltbereitschaft. Gibt es irgendwas, das Ihnen Hoffnung macht? Also Hoffnung macht, dass es vielleicht auch mal wieder besser wird?
Ja, ich glaube schon, dass wir sagen können, erstmal ist die Jugend politisch. Also alle, die mir sagen, die Jugend ist unpolitisch, die sind Fridays for Future oder selbst die Klimakleber, die ein richtiges von mir mitgetragenes Ziel eben aus Hilflosigkeit mit Maßnahmen umsetzen wollen, die ich nicht für gut finde. Und ich denke auch, dass ich erlebe jetzt mit Jugendorganisationen, die dann in Stadtbezirken Feste feiern und versuchen, so viele junge Leute auch politisch zu interessieren und ihnen zu zeigen, wie wichtig das ist, dass wir uns beteiligt sehen. Ich glaube schon, dass das ein gutes Ende hat.
Ein optimistischer Ausblick zum Abschluss. Im Laufe des Gesprächs hatte das etwas pessimistischer geklungen, finde ich. Soweit das Interview mit Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, das wir im Kölner Rathaus geführt haben. Der Raum, in dem wir gesessen haben, war nicht ganz optimal, sodass die Tonqualität nach dem Rausfiltern des Halls ein wenig gelitten hat. Dafür bitten wir natürlich um Verständnis. Herzlichen Dank an Henriette Reker für das Gespräch. Die Antwort auf die Frage, wie sie mit der Anfrage des Täters aus dem Gefängnis umgehen will, war nicht ganz eindeutig. Darauf werden wir in der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie noch einmal eingehen. Diese Täter-Opfer-Begegnung, also dieser Wunsch des Täters, sich mit Opfern zu treffen, ist ein heikles Thema. Wir hören, was die anderen Opfer davon halten und schauen, wie sie das Geschehene verarbeitet haben. Wie geht man als Opfer einer Gewalttat mit einer traumatisierenden Situation um? Dies und mehr in der Folge 4. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bis dahin, bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
Attentat am Blumenstand. Der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in 7 Folgen.